Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Barkassen mit Betonung auf dem zweiten A. So heißen die kleinen Schiffe, die zu Hamburg gehören, wie die Gondeln zu Venedig. Das ist ein Zitat, denn so beginnt ein Text in der Krone, in der größten Zeitung Österreichs, über meinen heutigen Gast. Und der hat etwas geschafft, was eigentlich unmöglich ist. Er ist aus Österreich nach Hamburg gekommen, ein Mann aus den Bergen, der heute der Chef von Barkassenmeier, einer mehr als 100 Jahre alten Hamburger Institution, ist. Und darüber wollen wir sprechen mit dem Alpenkapitän. So hat ihn auch die Krone getauft.
Oh Gott.
Und ich bin jetzt, letztes Zitat aus der Krone, ich bin total gespannt auf, Zitat, Neubachers köstliche Dialektmischung. Auch das hat die Krone geschrieben. Hubert Neubacher ist da, der Chef von Barkassenmeier. Hubert, ich freue mich sehr. Und jetzt lass mal hören. Jetzt lass uns doch mal diese köstliche Dialektmischung. Wie geht die?
Ja, ahoi und servus miteinander. Also ja, ich kann das sehr gut, lieber Lars. Ich freue mich, dabei zu sein und habe jetzt nicht damit gerechnet, tatsächlich aus der Kronenzeitung zitiert zu werden. Aber ja, soweit ist das alles so.
Aber dieses, es ist ja nicht so wie ich. Ich kann ja sehr Hamburgisch sprechen. Kannst du das auch?
Ich kann es nur ansatzweise. Ich wage es aber auch nicht, weil man wird ja gerade auch in unserem Bereich als Kitsche sozusagen dann auch gleich geschimpft und so. Ich kann tatsächlich dann eher in die steirische Richtung umschwenken und wage mir das Norddeutsche nur bedingt zu und hier der Öffentlichkeit eher nicht.
Mach mal, was ist steirisch? Was ist das Besondere? Mach mal, wie würdest du mit mir sprechen, wenn wir jetzt im Ich mach das ST, genau. Neuerdings immer so dieses Hamburger ST, steirisch. Sag mal, wie klingt das?
Naja, grüß euch miteinander, wie geht's euch? Ich komme aus Österreich und freue mich, dass ich in Hamburg ansässig bin jetzt zurzeit.
Oh, das ist ja
zum
das
Beispiel.
Ist ja, das ist ja harmlos.
Es ist ein bisschen in die bayerische Richtung, glaube ich. Also mein Vater spricht Storchsteirisch, so nennen wir das. Das ist dann nochmal ein Ticken härter und da muss man genau zuhören, dass man es versteht. Ich habe mich schon angepasst.
Wir wollen einfach natürlich, wir haben gesagt, wir setzen uns jetzt mal zusammen. Zu dem Moment, als wir diesen Zeitpunkt aufzeichnen, ist Corona, die Barkassen fahren nicht. Wir hoffen, wenn wir ihn ausstrahlen, dass die Barkassen wieder fahren. Aber wir haben gesagt, wir machen es einfach mal, um auch zu sagen, ja, Barkassenmeier ist noch da. Weil es ist ja schlimm, dass diese Barkassen, Betonung auf dem zweiten A, nicht fahren. Und wir sprechen auch ein bisschen über Corona. Aber erstmal würde ich einfach über deine Geschichte, weil die schon besonders ist. Weil wenn man da aufwächst, wo du aufwächst, dann wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwas auf dem Wasser macht?
Die ist wirklich gleich null. Also ich komme ja mitten aus den Bergen, aus dem Ennstal und da ist Skifahren das Gebot im Winter und im Sommer Wandern. Also wirklich mitten aus dem Tal, wo es sehr heimelig und schön auch ist und meine Eltern und Familie noch wohnt. Und dass man von da aus generell in die weite Welt geht, ist schon unwahrscheinlich. Und dann noch auf dem Wasser landet, so wie ich, das ist quasi unmöglich. Wobei viele Österreicher tatsächlich auch zur See fahren. So ist es nicht, hab zumindest mal gehört.
Aber wie war das für dich als kleiner Junge? Da träumt man davon, was? Skilehrer zu werden? Oder du bist dann Kellner geworden? Es ist ja nicht, das ist ja erstmal. Ja.
Also es liegt natürlich sehr nahe und das ist bei uns in der Familie auch durch meine Schwester und meinen Schwager zum Beispiel gegeben. Also dass man in die Gastronomie oder Hotellerie geht, ist nicht ungewöhnlich. Und ich habe mich dann, weil ich lange nicht wusste, welche Richtung es gehen soll, dafür entschieden, dass ich halt den Beruf des Kellners lerne. Ich sage auch ganz bewusst Kellner. In Hamburg ist es ja der Restaurantfachmann. Kellner aus dem Grund, weil ich glaube, dass dieser Beruf gerade in Österreich in der Wertigkeit etwas höher steht. Man muss da wirklich ordentlich was lernen, aber auch der Restaurantfachmann und Hotellerie, das war ja mein Lehrberuf. Das war so der Weg, um von dort wegzugehen. Und dann bin ich in ein Fünf-Sterne-Hotel, in die Post, Hotel Gasthof Post nach Lech am Arlberg. Und bin dadurch immer ein bisschen mit Glück verfolgt, ehrlich gesagt, weil ich die richtigen Menschen getroffen habe, in den Norden hier gekommen. Also ursprünglich nach Norderney in ein Hotel, weil mich Hotelgäste von Lech mitgenommen haben. Und von dort aus wollte ich dann unbedingt in die Großstadt.
Wie Hotelgäste haben dich mitgenommen? Das heißt, die waren in Lech und die hatten ein Hotel in Norderney und haben dann gesagt, sag mal, tatsächlich, so läuft das so? Ja.
Ja, ob das immer so läuft, weiß ich nicht. Aber die Familie Brune ist das. Die hat das Hotelhaus am Meer und ich glaube mittlerweile auch die Milchbar und so ein paar schöne Sachen. Und die haben zwei Jungs, will ich jetzt sagen, also zwei Herren in meinem Alter damals. Ich durfte mit der Familie mal Skifahren gehen, was grundsätzlich eigentlich nicht so erlaubt war. Und die haben dann gesagt, pass auf, wenn du fertig bist mit deiner Ausbildung, möchtest du denn nicht mal zu uns in ein Hotel in die Nordsee gehen? Ich wusste bis dato nicht, wo Norderney ist, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich war 17 oder so und habe dann einfach gesagt, ja, das mache ich so. Und dann haben die mich nach meiner Ausbildung in ihrem Hotel eingesetzt und dort war ich dann in der Bar beschäftigt, eine Sommersaison lang.
Und dann wolltest du unbedingt in die Großstadt. Warum?
Ja, ich wollte einfach, ich kannte halt Landleben und Berge und so die Sehnsucht, die große, weite Welt kennenzulernen, so ein bisschen. Und Großstadt war für mich etwas, wo einfach auch Kultur und Leben und Sonstiges stattfindet. Und ich hatte tatsächlich auch wieder jemanden dann getroffen oder kennengelernt auf Norderney, der mir diese Möglichkeit gegeben hat, meine ersten Besuche in Hamburg zu machen. Und dann habe ich gedacht, was soll's? In Hamburg ist ja der Beruf oder in der Hotellerie auch viel Saisonbetrieb. Ich kann mir ja durchaus mal erlauben, bin also nach Norderney noch mal einen Winter zurück nach Saalbach, Ski-WM-Ort, und bin dann den nächsten Sommer, also ich gehe jetzt mal ein halbes Jahr in die Großstadt nach Hamburg und hatte das große Glück, dass das Renaissance Hotel heute immer noch in der Innenstadt unbedingt gesagt hat, Neubacher, dich wollen wir haben, dich nehmen wir. Weil ich ja damals noch als Österreicher nicht in der Europäischen Gemeinschaft war, quasi, und musste dann auch tatsächlich zur Ausländerbehörde mich da zwei, dreimal anstellen, um diesen Job auch annehmen zu dürfen. Es musste genehmigt werden.
Aber so alt bist du doch noch gar nicht. Doch,
Ja, doch,
anscheinend
es
doch.
ist so. Also
Das ist so.
ich kenn das Chile-Haus tatsächlich noch als Ausländerbehörde und als betroffene Person, der sich morgens um 4 da angestellt hat, mit dem Walkman auf dem Kopf und ein Buch in der Hand, weil ich ja, wo halt das Ohnsorgtheater ist, einmal rum, da die Schlange so lang war, um zu wissen, wo ich dann hin muss, mir eine Nummer ziehen, um meine Genehmigung, Arbeitsgenehmigung zu kriegen.
Krass.
Ja, ist
Und dann
lange her.
hast du im Renaissance-Hotel und dann gab es wieder irgendeinen Kontakt über irgendeinen, der hat was. Also
Ja, ja.
läuft das nur so in der Gastronomie eigentlich? Ja, wenn man Glück hat.
Nein, nein, das nicht. Aber ich glaube, ich war immer sehr kommunikativ und habe auch immer ausgedrückt, dass ich eventuell mich verändern möchte. Und ja, das Renaissance Hotel war wirklich ausschlaggebend, weil dieses Hotel damals die Buffets und das Catering für Backhaus Meier gemacht hat. Und meine ersten Einsätze bei uns an Bord, jetzt auf meinen Schiffen jetzigen, war tatsächlich damals auch als Kellner aus dem Renaissance Hotel heraus bei Veranstaltungen, ja, auf der Commodore zum Beispiel oder Hamburger Deren. Den Schiffen, die heute meine sind.
Also ausgeliehen quasi. Also jemand, also du warst damals zunächst noch gar nicht bei Backhaus Meier angestellt.
Nein,
Nein.
ich war tatsächlich als Kellner des Cateringsunternehmens Renaissance Hotel auf den Schiffen ab und an unterwegs. Das war der erste Kontakt.
Und hast dann offensichtlich auch wieder relativ schnell die Inhaberin und den Inhaber kennengelernt. Wie ist das passiert?
Ich habe für mich festgestellt, frag mich nicht, warum. Damals dachte ich, ach, Hotel, ich möchte mal was anderes machen. Und habe dann einfach gedacht, das wäre doch mal was, am Hafen anzuhören. Ich habe natürlich dann auch schon einige Leute dort gekannt, auch die Schiffsführer und die Crew vor Ort. Und habe gedacht, warum nicht an den Hafen gehen? Ich fand das auch immer toll von Anfang an. Und habe mir dann durch den Wirtschaftsdirektor im Renaissance Hotel den Kontakt geben lassen und habe dann Frau Juncker und Herrn Hiensen kontaktiert, meine Vorgänger. Und die hatten tatsächlich ein bisschen Not am Mann, ich will es wirklich so sagen, und haben mich dann direkt im Büro beschäftigt. Also ich war von Anfang an Assistent der Geschäftsleitung und habe dann, wir hatten damals 6 Schiffe, alles mit aufgebaut, was Administration angeht, Buchungssysteme und sonstiges. Also ich war dann wirklich auf einmal im Büro und habe dann alles auf den Weg gebracht, ja, damit die Firma weiter gut läuft und wir Kunden
Aber
angeheuert haben,
nochmal, damit ich das
sozusagen.
richtig verstehe. Du warst Kellner, Restaurant, Fachmann im Renaissance und hast dann
Ja.
gesagt, ich möchte bei Backhaus Meier arbeiten. Ja, eigentlich als Kellner zur See, auf
Genau.
See. So. Und dann haben die gesagt, oh Mensch, wenn du schon mal da bist, wir suchen noch einen Assistent der Geschäftsleitung. Mach das mal, das ist ja irgendwie.
Nee, die waren natürlich schlau. Die haben natürlich auch erkannt, dass ich sehr mutig und willig war in vielen Bereichen. Und ich habe,
Und
bevor
du
ich
warst 19,
offiziell,
muss man sagen, ne? Du warst, wie alt
ich
warst
war
du? Neun?
ganz jung. Ja,
19,
genau.
ja.
Ich war und habe dann, nein, ich war schon Anfang 20, Entschuldigung. Es war
Gut.
Anfang 94, also sehr viel älter, ja. Und Ich habe dann einfach, bevor ich offiziell angefangen habe, Probe gearbeitet und habe dann, kam Frau Juncker und sagt, ach Gott, ich habe hier gerade ein neues Programm auf dem Computer und wir müssen Gruppen einbuchen und sonstiges. Und da war ich aber noch im Renaissance Hotel beschäftigt und habe ich gesagt, das war, glaube ich, Anfang Jahre 94, gesagt, macht ja nichts, ich kann ja ein, zweimal die Woche vorbeikommen und mir das mal angucken und versuchen, ob ich die Buchung da eintragen kann in den Kalender und sonstiges. Und das hat relativ schnell und gut funktioniert. Und da hat Frau Juncker dann zugeschlagen, sagt, den behalte ich mir, den Jungen.
Und hat dann relativ schnell, die Geschichte, muss man für alle sagen, wird jetzt noch unglaublicher, hat dann relativ schnell zu dir gesagt, ich zitiere hoffentlich richtig, wenn du 30 wirst, du warst Anfang 20, wenn du 30 wirst, dann gehe ich, dann gehen wir und du machst den Laden hier. War es sowas?
Ja, da war ich 3 Jahre in der Firma ungefähr. Okay. Da hatte ich mich, glaube ich, schon so gut eingearbeitet und es ist dann auch genauso gekommen, ja.
Du also musst es mal erzählen, also an deinem 30. Geburtstag haben da die Inhaber was gemacht? Haben gesagt, hier sind die Schlüssel, tschüss.
So ungefähr, also auch wenn man es nicht glauben mag, wenn Frau Juncker das jetzt hört, ganz liebe Grüße an die Oberelbe. Ja, es war tatsächlich so. Als ich Mitte 20 war, hat Frau Juncker mir dann vorgeschlagen, hör zu, du machst das so gut und irgendwie, wenn du 30 wirst, hören wir auf. Ich konnte mir das damals nicht vorstellen, weil die Seele der Firma war eigentlich Frau Juncker, auch mit den Kontakten zu den Kunden, zu den Busfahrern und Gästeführern und alles, was wir so hatten, war eigentlich Frau Juncker. Und ich habe im Background quasi die Arbeit verrichtet und alles so auf den Weg gebracht. Und Bernhard Hensen, der Enkel des Firmengründers eigentlich, mein Seniorchef, der war dann mit, als ich 28 war, hat er sich schon zurückgezogen. Und dann hatten wir den Hafengeburtstag, kurz vor meinem 30. Geburtstag. Ich sage Mitte Mai Geburtstag und immer eine Woche vorher ist ungefähr Hafengeburtstag. Ja, und als ich meinen 30. Geburtstag hatte, 2002, Sonntagnachmittag, ich würde mal sagen 15, 16 Uhr, wenn ich jetzt aushole, wenn meistens die Auslaufparade läuft, ist für uns ja der eigentliche Hafengeburtstag immer gelaufen. Die Fahrten sind durch und die letzten Rundfahrten finden gerade in der Parade statt. Ja, und ich saß meiner Chefin lange gegenüber und an dem Tag nahm sie ihre Handtasche und meinte so, sie würde jetzt gehen. Ich sage, ja, schönen Feierabend, ich habe hier noch ein paar Sachen zu liegen, ich mache das noch gerade fertig. Und dann sagt sie, ja, ich bin dann aber weg, ne? Sag ich, ja, ich habe es verstanden und wollte mir einen schönen Feierabend wünschen. Und es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich irgendwann gerafft habe, als sie gesagt hat, du pass auf, du wirst nächste Woche 30, ne? Sag ich, ja, und dann dämmerte es mir so. Und dann war es tatsächlich so, also Frau Juncker hat das Haus verlassen, als würde sie Feierabend machen und ist seitdem nie wieder in den Räumen im Büro aufgetaucht. Und Herr Hensen war dann auch ausgeschieden.
Ja. Und das war irre, weil sie war damals so Mitte 50, ne? Anfang Mitte 50.
Ganz genau. Ja,
aber Sie haben dir das Unternehmen jetzt ja nicht geschenkt.
Nein.
Oder doch?
Nein, das wäre schön. Dann hätte ich jetzt auch andere Sorgen. Ja. Nee, also es ist definitiv dann so gewesen, dass ich dann als inoffizieller Geschäftsführer in der Firma war. Ich habe dann alle Verantwortung übernommen, hatte aber im Background immer die beiden Seniorchefs im Hintergrund und konnte immer Rückfrage halten, wenn wirklich schwierige Probleme waren. Aber operativ und insgesamt war ich ab meinem 30. Lebensjahr dann der Chef von dem Ganzen. Und dann hat es ungefähr 10 Jahre gedauert, in der wir auch nochmal Schiffe umgebaut haben, zusammen mit Bernhard Hensen, Schiffe dazugekauft haben und so weiter. Aber der Weg war natürlich schon irgendwann zu sagen, Neubacher wird das Ganze irgendwann mal übernehmen. Und wie es halt oft so ist, ich war dann fleißig beschäftigt im Aufbau der Firma. Der Tourismus ist ja auch entsprechend mitgewachsen. Davon haben wir natürlich auch profitiert. Und dann haben wir irgendwann angefangen, als ich Mitte 30 war, zu verhandeln, wie wollen wir denn das jetzt machen, dass ich das Ganze übernehmen kann. Das waren durchaus lange, intensive Gespräche. Und wir haben dann einen Weg gefunden in der Finanzierung und überhaupt, dass ich dann tatsächlich 10 Jahre später zu meinem 40., also zum 1.1.13, ich die Firma gesamt übernommen habe, mit jetzt und derzeit insgesamt 10 Schiffen.
Wollte gerade sagen, weil das ist ja jetzt nicht so eine Sache, das ist jetzt nicht ganz billig. Was kostet so ein Schiff allein, wenn man es kaufen würde?
Naja, das ist wie in allem immer so, gibt es einen Käufer und ist, wie ist die Nachfrage? Ich kann nur darstellen, was ein Schiff im Neubau kostet. Aber wenn wir jetzt unsere Ennstal nehmen, also mein letztes Schiff, was wir gebaut haben, mein eigenes erstes, das hat knapp 1 Million gekostet im Bau. So, und davon, das ist ein mittleres von unseren Fahrzeugen. Die Commodore ist 25 Jahre älter, aber wesentlich größer. Das sind schon ein paar Werte, die man da investiert hat. Also neben Blut, Schweiß und Leidenschaft, würde ich mal sagen, ist dann natürlich auch einiges an Investitionsgeldern, was in so einer Firma steckt.
Und hat dir das denn nicht, hat dir das denn nicht so ein bisschen Angst gemacht? Du warst ja noch sehr jung und dann musstest du ja wahrscheinlich einen Kredit aufnehmen, weil du hattest das Geld jetzt bar wahrscheinlich nicht da. Und ist dann nicht so, wenn man dann so, sagen wir es mal, es wird ein Kredit sein, der wird mindestens siebenstellig, vielleicht mehr, ich weiß es nicht. Wie fühlt sich das dann an, wenn man denkt, oh, jetzt gehört mir das Ganze zwar, aber dafür habe ich auch irre Schulden.
Wenn du etwas tust, was du sehr, sehr gerne tust, dann natürlich denkst du drüber nach, wenn du so eine Entscheidung triffst und du hast die richtigen Berater, die hatte ich zum Glück auch. Aber ich glaube, da haben meine Vorgänger auch ein bisschen die Gunst der Stunde genutzt, weil ich einfach auch in der Zeit gar nicht an etwas anderes gedacht hätte, was ich machen könnte. Was soll ich denn machen? Ich habe es gerne gemacht und wir haben einen Weg gefunden. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir das geschafft haben. Also, dass ich tatsächlich heute Inhaber von Barkassenmeier bin. Ich hatte immer eine gewisse Leichtigkeit in meinem Tun, weil ich halt mit diesen Schiffen sehr viel Spaß habe, weil ich am Hafen tätig bin, wo ich mich sehr wohlfühle und so weiter, diese ganze Gemeinschaft da unten kennengelernt habe. Ich würde sogar sagen, vielleicht war ich auch ein bisschen naiv und habe es deshalb etwas leichter genommen. Heute sehe ich es etwas kritischer. Ich glaube, die Angst und die Schwere der Situation ist mir heute mehr bewusst als tatsächlich vor 8, 9 Jahren.
Kann man das überhaupt jemals abbezahlen?
Ja, das kriegt man schon hin, aber das ist natürlich eine Lebensprognose, die man da eingeht. Also das ist schon, dass man sagt, das machst du nicht und sagst, ich bin in 10 Jahren damit durch. Und wenn man dann noch ein Getriebener ist in seiner Kreativität, will ich mal sagen, dann kommt ja auch immer mal wieder was dazu. Das ist ja so ein bisschen das Gute und das Schlechte zugleich, dass man sagt, ja, jetzt hast du ein Schiff fertig bezahlt, aber wäre ja schön, wenn man noch mal eins dazu hätte. Und so war es bisher. Also von dem her, das ist ein bisschen, das ist unternehmerische Leidenschaft, glaube ich. Ich weiß nicht, ob mir andere dazu stimmen würden, also bei mir ist es so, ja.
Und vor allen Dingen kann es ja dann auch irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt wieder so sein, dass du es vielleicht dann mit Mitte 70 dann wieder weiterverkaufst und dann ist das Geld auf jeden Fall wieder drin. Wir müssen mal über diese Phase sprechen. Das ist jetzt auch schon eine lange Phase, die du das machst, weil es in dieser Phase ja eigentlich in Hamburg mit dem Tourismus immer nur bergauf geht. Wir sprechen jetzt erstmal bis 2019, aber so war es. Ne? War für dich auch 2019, erzählen mir ganz, ganz viele, die im Tourismus tätig sind, sagen, 2019 war das beste Jahr, was wir jemals hatten. War es bei dir auch so? Also bei Barkassenmeier auch so?
Also es war auf jeden Fall auch so und wir durften in dem Jahr tatsächlich ja auch unser 100-jähriges Jubiläum feiern.
Genau,
also das kam hinzu. Es hat alles genau gepasst, dass in 2019 tatsächlich die Saison sehr gut lief, wir Anfang des Jahres das Jubiläum feiern durften und auch der Blick ins Jahr darauf war ja enorm positiv so. Also wir waren ja alle enorm gut gestimmt, weil es gab ja nur den Weg nach oben, was Hamburg im Tourismus angeht. Ob die Flugreisenden, die Kreuzfahrer, alle, die wir so kennen, die Hotellerie, wir haben ja alle erlebt, was in Hamburg gebaut wurde. Also es war immer, also ich habe auch immer mal gedacht, naja, vielleicht wird es mal 1, 2 Jahre eine gerade Linie geben, aber bis dato war es tatsächlich immer so, es war immer noch ein Stück höher und ein Stück besser und auch wir waren in 2019 sehr, sehr gut aufgestellt. Ja.
Mhm. Wann hast du geahnt, da kommt jetzt was Richtiges auf uns zu, was ja niemand von uns für möglich gehalten hätte. Aber für mich als Chef von Barkassenmeier hat das halt, wir reden jetzt immer alle, oder in den Lockdowns redet man immer Lockdown 1, 2, 3. In Wahrheit ist der Tourismus ja in einem Dauerlockdown seit Beginn der Pandemie gewesen.
Ganz genau. Also wir haben es tatsächlich also Mitte Februar 2020 plötzlich gemerkt. Und ich habe ein Erlebnis gehabt, da dachte ich noch, also wir wussten alle ab Ende 19, Anfang 20, dass irgendwas in China passiert ist und so. Das haben wir natürlich nicht so wahrgenommen. Also wir haben Buchungen gekriegt, die Saison sah gut aus. Und man muss immer dazu sagen, man glaubt ja immer, dass wir im Winter weniger zu tun haben. Ja, das haben wir tatsächlich, ist es ein Tick weniger als natürlich im Sommer, wenn die Stadt voller Menschen ist. Aber durch die letzten Jahre und Musicals und alles, was an Kultur und Konzertsälen und so in Hamburg mittlerweile gibt, hatten wir auch an den Wochenenden im Winter immer sehr gut zu tun. Das heißt, wir hatten einen sehr guten Ausblick auf 2020 und es kam ein Mitarbeiter, ich würde sagen Mitte Februar, zu mir und sagte plötzlich, er würde gern auch so ein Desinfektionsspray kriegen. Und da haben wir noch gedacht, jetzt komm, spinn mal nicht rum so ungefähr. Ja. Weil wir dachten, naja, also so schlimm wird es ja wohl nicht werden. Ich meine, ganz ehrlich, so naiv waren wir da noch. Und dann kam, glaube ich, irgendwann die Absage der ITB. Ich kann das jetzt zeitlich vielleicht nicht 100% einordnen. Und wir merkten dann auch ab Ende Februar, dass die Touren, die schon gebucht waren, Veranstaltungen verschoben wurden, storniert wurden und Sonstiges. Und ganz ehrlich, ich habe es in der zweiten Märzwoche, haben wir es drastisch gemerkt, da wurde uns so viel wegstorniert und so viel verschoben, dass ich 2 Tage vor dem offiziellen Lockdown, ich glaube, der 16. März war der Montag, und ich habe am Samstag davor zu meinen Leuten schon gesagt, pass auf Leute, nächste Woche, wir werden erstmal die Türen schließen, müssen wahrscheinlich, aber wir machen zu, wir haben nichts mehr auf dem Zettel. Und da kriegte ich wirklich Angst, weil da war von Hilfen und Sonstiges überhaupt noch nichts zu sehen. Du wusstest jetzt einfach, die nächsten Wochen, Monate hast du wahrscheinlich nichts zu tun. Es ist keine Buchung mehr da. So, das war nicht schön.
Wenn wir das mal so in Zahlen, wenn man sich das vorstellen kann, mal sagen, 2019, wie viele Fahrgäste hattet ihr 2019 und wie viel habt ihr dann noch 2020 gehabt, wo ihr zwischenzeitlich wieder fahren durftet?
Also wir zählen, also Gäste, das ist tatsächlich mal eine Frage, da hat uns die Hotellerie ein bisschen was voraus. Die checken ja immer ihre Prozentzahlen, wie viel Belegung sie haben. Das haben wir in dem Bereich nicht. Ich kann es nur anhand des Umsatzes vergleichen. Ich kann das ganz offen so sagen, weil es ja ein Fakt ist. Also wir haben tatsächlich in 2020 die 25% Umsatz vom Vorjahr nicht erreicht.
Wow.
Ja.
Und dann ist, ja, das ist schon, also 75%, also eigentlich fast 80% Umsatz. Ja. Das heißt, deine Leute, wie viele Leute beschäftigst du bei Barkassenmeier normalerweise?
Also wir waren bis 19 an die 45, das sind aber Aushilfen, also sprich Serviceleute dabei, Saisonarbeiter, 7 Azubis, wir bilden ja aus im Bereich Hafenschiffer, Hafenschifferin, Veranstaltungskauffrau. Und das hat sich stark reduziert. Also wenn man durch eigenen Weggang, wir mussten im März tatsächlich auch 2 oder 3 Schiffsführern kündigen im ersten Moment. Wir sind um die Hälfte auch dort reduziert.
Das heißt auch, die Leute sind ganz weg. Die sind nicht nur in Kurzarbeit, sondern sie sind in der Zwischenzeit ganz weg.
Naja, ich sag mal, die Festangestellten, und da bin ich in der glücklichen Lage, dass ich sehr viele, sehr langjährige Leute habe, die sind alle in Kurzarbeit. Das ja. heißt also, die 25 Menschen, die jetzt noch da sind in der Firma quasi, die sind jetzt seit 2. November, sprich seit November in 100% Kurzarbeit. Wir haben das Thema Kurzarbeit aber auch direkt im März 2020 in Anspruch nehmen müssen. Also auch über den Sommer hinweg 50% Kurzarbeit hatten alle.
Und irgendwie denkt man sich ja immer, Barkassen, das ist ja draußen. Also jeder, der eine Barkasse kennt, weiß, das gibt es auch drinnen. Ja. Aber du hast wahrscheinlich jetzt auch Hygienekonzepte, wo du sagen würdest, wenn das Wetter jetzt gut ist, ich könnte wieder Leute und ich könnte wahrscheinlich ganz gut gewährleisten, weil die Leute mit verringerter Passagierzahl, gibt es da die Konzepte und was ist deine Hoffnung, wann du wieder loslegen kannst? Kann man das überhaupt seriös sagen?
Im Moment ist es gerade schwierig, weil wir alle merken, dass die Situation sich ja sehr langsam verbessert, wollen wir es mal so ausdrücken. Und wir könnten sofort loslegen. Also wir sind alle in den Startlöchern. Ich weiß auch, dass meine Jungs und Mädels auch wie auf heißen Kohlen zu Hause sitzen. Und die Schiffe sind auch soweit instand gehalten. Wir haben ein paar Sachen noch zu tun, aber die sind alle so weit, dass wir wieder loslegen könnten. Und ich weiß, dass es eigentlich dem ganzen Tourismus so geht, auch der Gastro. Also wenn wir dürften, sofort. Ich würde sagen, im Moment die Musicals, habe ich jetzt mitgekriegt, haben verschoben, auf Mitte Juni überhaupt irgendwie an eine Öffnung zu denken, weil letztendlich geht ja auch nur eine volle Kapazität in irgendeiner Form, dass es wirtschaftlich ist. Also rechne ich auch damit, dass wir Ende Mai, Anfang Juni irgendwas tun dürften vielleicht. Und die Konzepte, ja, Hygienekonzepte haben wir in der Schublade, 2, 3 verschiedene. Das hängt natürlich auch davon ab, was dürfen wir denn dann? Ich glaube, die Masken werden bleiben. Ich gehe davon aus, dass Abstandsregelungen gegeben sein werden weiterhin. Und da muss man halt auch wieder überlegen, mit halber Kapazität, das haben wir alle, die bisher immer voll gebucht waren, wie wirtschaftlich ist sowas am Ende? Und das ist tatsächlich jetzt die Herausforderung für die nächste Zeit, dass wir sagen, wie kommen wir mit einem halben Sommer, man darf auch nicht vergessen, 2. großes Standbein, Veranstaltungen, Hochzeiten, Geburtstage, alles, was wir auf den Schiffen so machen, ist auch sehr mau im Moment in den Buchungen. Also wie kommen wir mit dem halben Sommer über den nächsten Winter? Das ist die große Herausforderung für 2021.
Musstest du zusätzlich jetzt nochmal Kredite aufnehmen in dieser Phase? Oder hast du vor allen Dingen die Hilfe vom Staat, hat die tatsächlich dazu geführt, dass du eben keine Kredite aufnehmen musstest?
Also wir haben mit unserer Hausbank, wir haben mit der Haspafi zu tun, alles besprochen. Wir haben einige Dinge verschoben. Gott sei Dank, das konnten wir. Ich meine, wie vorhin schon gesagt, so ein Unternehmen ist natürlich auch ein bisschen finanziert. Also da haben wir Tilgung aussetzen dürfen und so. Das ist wunderbar. Das wurde jetzt auch alles nochmal wiederholt ein Jahr verschoben, weil wir ja im zweiten Jahr sind quasi. Und ja, wir haben toi toi toi. Es fällt einem natürlich nicht leicht, fremde Hilfe anzunehmen. Das muss man lernen, ganz ehrlich. Aber ja, wir haben tatsächlich die Überbrückungshilfen und 75% Hilfe November, Dezember alles beantragt und erhalten. Das hilft uns in den Fixkosten. Kurzarbeit ganz wichtig. Ohne die wird es gar nicht gehen, ohne das Kurzarbeitergeld. Und wir sind jetzt dabei, die Überbrückungshilfen 3 zu errechnen und zu beantragen. Ja, also diese Hilfen sind nötig, definitiv.
Und ich stelle mir vor, wenn man so 10 Schiffe hat, die kann man jetzt nicht einfach auch nur liegen lassen. Die müssen wahrscheinlich auch ab und an mal bewegt werden, ne? Also was ja
Ja.
auch wieder Geld kostet. Wie oft muss so ein Schiff wieder angeschmissen werden und mal ein bisschen über die Elbe gefahren werden?
Naja, ich versuche, wir haben da ein bisschen Werksfahrten. Wir haben ja unsere Hauptarbeitsfläche ist ja an den Landungsbrücken. Wir haben aber auch in Entenwerder unsere Werkstatt liegen. Ab und an kommt jemand und fährt eine Barkasse auch zur Werft. Das haben wir übrigens gerade gemacht nach Finkenwerder. Und wir machen das alle 2, 3 Wochen, dass die Schiffe schon bewegt werden und ich selber mal gucken gehe oder unser Werkstattleiter. Also man muss auch mal eine Runde drehen. Und was dabei ganz schön ist eigentlich, da merkt man auch ein bisschen die Leidenschaft der eigenen Mannschaft. Die wollen das auch. Also die fahren auch gerne mal eine Runde mit der Barkasse, einfach eine halbe Stunde, Stunde durch den Hafen, weil denen fehlt das ja auch. Ich meine, die sind ja so viel Zeit sonst auf dem Wasser unterwegs und denen fehlt das ansonsten sehr. Und da kommt durchaus auch mal so ein kleiner Hilferuf, Mensch, Chef, kann ich nicht mal wieder und ich würde gern. Ja, und dann macht man das halt, dann legt man das zusammen. Aber wir fahren alle gut 3 Wochen, wird mindestens jedes Schiff ein Stück bewegt.
Warum ist das wichtig?
Naja, es muss ja schon die Maschine mal wieder angeschmissen werden, es müssen die Schmierungen, die Welle und so weiter, also es muss ja schon irgendwie, also ich sage mal jetzt ganz plump gesagt, wir wollen ja nicht einrosten, ne? Also, das würde jetzt jeder Techniker sagen, um Gottes Willen, was sagt er da? Aber so ist es am besten zusammengefasst, glaube ich. Also die Maschinen müssen schon auch geschmiert werden und beobachtet werden, die Kühlwasserlagen und so weiter. Und das macht man halt jetzt in dieser Zeit. Ich meine, das ist auch nicht befriedigend, aber es ist wichtig.
Du kannst selber auch fahren. Du hast ein. Was für ein Patent hast du gemacht?
Das nennt sich Hafenpatent. Das ist, ich sage mal, ein sehr kleines Patent, aber ein wichtiges Patent. Also ich darf alle meine Fahrzeuge auch steuern und fahren. Und zusätzlich braucht man natürlich eine Erlaubnis zur entgeltlichen Personenbeförderung.
Warum war dir das wichtig, dass du es auch selber kannst? Hättest du auch einfach Chef. Konnten deine Vorgänger, konnten die Barkassen fahren? Ja,
Naja,
okay.
mein Vorgänger war der Enkel des Firmengründers, der ist dort aufgewachsen. Mir war es insofern wichtig, weil man muss ja von der Pike auch wissen, worum es geht. So. Und ich kann heute noch sagen, auch wenn ich sehr unregelmäßig an Bord bin und selten selber steuere, ich habe sehr schnell begriffen, wie man auch vor allem an den Landungsbrücken, jeder kennt diesen Kanal, wo ja die Innenkante, wie wir sagen, die Barkassen liegen, dort zu drehen, an- und abzulegen, bei auf- oder ablaufendem Wasser. Das ist schon eine Herausforderung. Und das habe ich relativ gut hingekriegt damals. Und ich überlasse diese wichtige Arbeit aber durchaus meinen Jungs und Mädels, weil ich immer sage, die sind da die Fachleute. Und ich hätte vielleicht zu viele andere Sachen im Kopf, wenn ich so mein ganzes Administrative mitbringe. Aber ich darf es und ich kann es. Jawohl.
Sehr gut. Was dir auch wichtig ist, die Kunst. Das kam, wann kam das? Wann kam dein Interesse für Kunst? War das schon als junger Mann so?
Ja, ich glaube, das war schon immer. Und es war so ein bisschen, das hat sich angeschlossen. Ich sage ja gerne mal, ich bin ja ein Kind der 80er Jahre Popmusik. Gar nicht 80er Jahre, aber Popmusik. Und habe mich dadurch halt immer in der bunten Welt bewegt und mochte bunte Dinge und habe viele, viele Konzerte besucht in den letzten Jahren, was mir natürlich jetzt auch gerade fehlt. Das ist irgendwann gekommen, man konnte das so gut mischen und dass ich sage, Kunst ist zum einen, kann auch Gutes tun. Also ich habe viel mit Charity zu tun gehabt, wo man auch Kunstauktionen besucht hat. Und eines meiner ersten Bilder war sogar, ich würde mal behaupten, vielleicht schimpft mich Michael Fritz von Viva Con Aqua, wenn ich jetzt was Falsches sage. Aber es gab, bevor es die Millantor Gallery gab, eine Veranstaltung bei Cosma Schieber Hagen. Die hatte damals eine Bar am Fischmarkt. Und da wurde ein Kunstwerk versteigert. Und das war in der Versteigerung amerikanische Variante, sprich der Letzte, der reinwirft, kriegt das Objekt. Das war ein Bild von Nico Vogel, ich glaube, der Bruder von Jürgen Vogel, und das habe ich ergattert. Und da habe ich gemerkt, ich mag das total und ich kann mich wirklich fallen lassen und vertiefen in die Kunst. Und natürlich kann man über Kunst immer streiten. Ich kenne ja auch den Podcast hier vom Abendblatt mit dir, Lars, wo du mit dem Chef von der Kunsthalle sprichst, wo man einen anderen Blick drauf kriegt. Das finde ich übrigens wunderbar, weil mir geht es auch so, Kunst ist für jeden anders und wird von jedem verschieden wahrgenommen. Das ist aus meiner Sicht auch genau richtig so. Ich habe einmal eine sehr bunte Welt, was man ja auch an meinen Schiffen wieder sieht. Die Kunstbarkassen, auf die du vielleicht auch anzielst, und gestaltete Schiffe von bekannten Freunden von mir, die ich liebe. Für mich sind das Hingucker im Hamburger Hafen. Und es gibt aber auch durchaus sehr düstere Bilder, in die ich mich auch vertiefen kann. Die habe ich auch. Also diese zwei Seiten, die der Mensch vielleicht so in sich trägt, die spiegeln sich bei mir auch in der Kunst wieder. In
dem, was die, die man zum Glück nicht an den Barkassen sieht. Die Barkassen sind tatsächlich immer fröhlich, aber ja. Erklär mal, wie, also das ist ja, das hast du neu mit dazugebracht. Das gab es vorher nicht. Kunst und Kunstbarkasse. Oder gab es die früher eigentlich schon doch?
Nein, ich würde sagen, den Begriff Kunstbarkasse an sich gab es noch gar nicht. Und den haben wir auch zusammen mit der Millantor Gallery kreiert und mittlerweile auch mit der Affenfaust Galerie, die ich sehr gut kenne. Und zwar haben wir irgendwann überlegt, so ein Schiff kann ja auch eine Leinwand sein. Warum eigentlich nicht? Und dann habe ich gesagt, ach, finde ich ja lustig. Und dann haben wir damit angefangen, dass wir unser Cabrio, wir haben so ein kleines Barkassen-Cabrio, das hat Frank Bührmann bemalt, hier von The Art of Hamburg. Und das haben wir damals in Wilhelmsburg getauft. Das war lange noch vor der Gartenschau. Und da habe ich ein bisschen Blut geleckt und habe dann im nächsten Schritt gesagt, okay, warum nicht ein, zwei Schiffe mehr? Und mittlerweile haben wir halt 5 bunte Schiffe. Und vielleicht das bekannteste, ja, ist meine Ennstal, die ja Udo Lindenberg gestaltet hat, wo ich sehr stolz drauf bin, dass er das gemacht hat und da richtig Bock drauf hat.
Da müssen wir mal genau drüber sprechen. Also einmal MS Ennstal, natürlich eine Hommage an die eigene Heimat. Ne? Das war klar, wenn man schon mal Schiff kauft. Und dann, wie hast du das gemacht? Dann hast du Udo angerufen und gesagt, Mensch Udo, hättest du Lust,
das Ding zu gestalten? Es war ein längerer Weg. Also ich muss dazu sagen, durch die Kunst habe ich natürlich viele Galerien und Galeristen kennengelernt, unter anderem auch Familie Walentowski, mit denen ich oder wir gut befreundet sind, also ich und mein Freund Norbert. Und über Walentowskis habe ich natürlich auch, ich sage mal, James Rizzi kennengelernt oder diverse Künstler, die dort, Helge Schneider haben die auch im Programm und natürlich allen voran Udo Lindenberg mit seinen Likörellen und seinen Originalen. Und die haben mir zum Teil immer gut gefallen. Ich finde jetzt nicht alle Bilder von Udo gut, das weiß er auch, aber ich mag halt seine Art, das einfach aufs Papier zu bringen und das schnell zu machen. Und irgendwie kam bei der zweiten, dritten Kunstbarkasse die Idee auf, ach, eigentlich müsste ich Udo dazu kriegen, ob er da nicht Bock drauf hätte. Und ich hatte dann tatsächlich über Walentowskis plötzlich den direkten Kontakt, wann war das, muss ich zurückrechnen, 5 Jahre oder 6, dass man mich angerufen hat und meinte, du nicht, dass du erschrickst, Udo ruft dich gleich an, der braucht eine Barkasse für seine Stiftung und sein Kuratorium, das war dann im Winter irgendwann. Und dadurch hatte ich dann ja die Handynummer von Udo und dann dachte ich, dann frage ich ihn einfach direkt. Und er fand die Idee gleich super. Man braucht natürlich mal so ein bisschen, um es darzulegen, um wie sieht das Schiff aus. Ich konnte es ja auch ein halbes Jahr vorher erst präsentieren, wie groß die Leinwand quasi für ihn ist. Und am Ende fand er das halt toll. Und wir nennen sie jetzt ja auch die Panikbarkasse. Wir haben auch eine enge Kooperation mit der Panik City mittlerweile. Und so schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und es ist für mich halt ganz toll. Ich habe ja, der Liegeplatz der Ennstal ist in Entenwerder. Dort habe ich ja auch ein bisschen mein Zweitbüro, wo auch ganz viele Bilder und bunte Sachen von mir gelagert sind und aufgehängt sind. Und davor liegt jetzt die Ennstal. Und ich freue mich, wenn ich, naja, sie, ich würde mich mehr freuen, wenn sie jetzt auch fahren würde.
Machen Künstler das dann, weil das eine Ehre ist? Nee, du lachst.
Jein, also ich sag mal schon. Also es ist schon eine Präsentation, das ist natürlich eine Frage des, wie man es an den Mann bringt oder an die Frau. Es ist immer natürlich mit Selbstkosten verbunden. Und ich habe es natürlich auch erlebt, wenn eine Künstlerin wie Julia Benz jung, dynamisch die erste Barkasse gestaltet und die einen guten Weg macht, dass wenn man sagt, nach 4, 5 Jahren, man darf immer nicht vergessen, ich sage allen Künstlern immer, passt auf, diese Kunst lebt. Also die wird in 3 Jahren nicht so aussehen wie am Anfang, weil die Schiffe leben nebeneinander, die reiben, da blättert was ab und so weiter. Und Julia Benz hat zum Beispiel die Lütte Dirn, ich sage immer 2.0, gesamt neu gestaltet. Die sieht also ganz anders aus als die erste Lütte Dirn. Und dann steigt natürlich auch ein bisschen der Preis und das ist ein bisschen Verhandlungsgeschick. Wo wir jetzt gerade dran sind, tatsächlich unsere Barkasse Hanse Art. Die kriegt gerade eine Neugestaltung von Björn Holzweg zusammen mit der Affenfaustgalerie, quasi Hanseart 2.0. Die wird, wenn sie wiederkommt und wieder fährt, ganz anders aussehen als bisher. Ich freue mich total darauf.
Zahlt man dann eigentlich mehr, wenn man auf der Panikbarkasse fährt, als auf einer anderen? Nee, die Preise sind dieselben.
Nein,
ne?
Nein. Das ist ein bisschen Liebhaberei von mir und es... Wie gesagt, es schließt den Kreis für mich so ein bisschen, weil es ja auch möglich ist. Das ist ja Kunst im öffentlichen Raum und ich merke ja auch, dass die Leute das gut finden und sich freuen. Und naja, letztendlich ist das vielleicht auch ein kleines Fotoobjekt, dass die Leute doch mal eine Meyer-Barkasse eher fotografieren als ein anderes Schiff.
Wir müssen nochmal über diese Besonderheit der Barkasse, die Kronzeitung hat es ja so nett beschrieben, weil natürlich weiß in Österreich wahrscheinlich niemand, was eine Barkasse ist. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt in anderen Teilen Deutschlands, ob das so in Hamburg ist das so selbstverständlich. Was ist das Besondere an Barkassen? Ich will es mal aus meiner Sicht erklären, heute nicht mehr so viel wie früher, aber früher, wenn ich einfach so dachte, muss mir mal den Wind um die Nase wehen lassen, ich brauche mal irgendwie so ein bisschen das Gefühl von Freiheit, dann habe ich mich einfach auf eine Barkasse gesetzt und habe eine Hafenrundfahrt gemacht. Ich kannte die Sprüche alle, es war mir aber egal. Aber trotzdem ist dieses Gefühl, kommt immer wieder neue. Ne? Wie geht der mit dem Jungfernstieg? Ist er auch bei euch, ne? Wie heißt es nochmal?
Ja.
Wie geht der nochmal?
Du weißt es auch nicht. Dann musst du die Alster-Touristin fragen.
Okay.
Ja, also ich würde auch mal sagen, ich freue mich sehr, wenn du sagst, dass du Hafenrundfahrt mit Barkasse gemacht hast, weil das ist ja nicht zwingend gegeben. Ich habe da auch gar nichts, viele fahren auch gerne einfach mit der Haddock-Fähre. Das ist auch völlig legitim, das ist ÖPNV und selbst ich bin letztens, als ich eben von der Werft zurückfuhr, mit der Haddock gefahren, das ist natürlich auch ein ganz besonderes Erlebnis. Das gehört zu Hamburg genauso dazu, aber natürlich ist die Barkasse und darunter fallen auch, ich sag mal, für viele auch die großen Fahrgastschiffe und so weiter. Das ist für unsere Menschen, die wir transportieren, also die mit uns schippern, ist das alles Barkasse und Erlebnis, Hafenrundfahrt. Ja, es ist schon, also das waren ja ursprünglich die Transportschiffe und haben die Hafenarbeiter in den 50ern zu ihren Städten in den Hafen gefahren. Und nach mit dem steigenden Tourismus, auch lange vor meiner Zeit, wurden die halt umfunktioniert. Und Barkassen sind halt wirklich, soweit ich auch weiß, nur in Hamburg zuwege, in dieser Form, wie sie sind. Und ich persönlich, klar, unser Gewerbe, wir sagen immer, wir sind eine Hamburgensie. Und ich hoffe auch, dass das für viele so wahrgenommen wird. Die Hamburger kommen ja gerne zu uns, wenn Besuch da ist. Vielleicht kleine Anwerbung dazu. Wir wissen ja, wie gesagt, nicht, wann es wieder losgeht. Ich könnte mir vorstellen, dass es etwas langsamer losgeht. Vielleicht nutzt der ein oder andere Hamburger die Chance, die Barkassen auch ein bisschen mehr zu besuchen, zumindest am Anfang. Mir ist auch völlig klar, wenn der Tourismus wieder in Fahrt kommt, und aus meiner Sicht wird er das natürlich spätestens im nächsten Jahr, sind wir wieder voll dabei, dann muss man sich ja nicht zwingend in den Hotspot Landungsbrücken werfen, wenn man als Hamburger auch am Elbstrand spazieren gehen kann oder ein anderes Gebiet. Nichtsdestotrotz ist es das turbulente, pure Leben bei uns. Ne?
Absolut. Du sagst es gerade, wann wird es wieder so sein wie 2019? 2022, 2023, keiner von uns weiß es. Naja, ich hatte neulich Olivia Jones in diesem Podcast, die sagte, ja. Und das glaube ich auch, wenn das Ganze vorbei ist, wird es einen gewaltigen Bums geben. Und also sie sagt, den wird zuerst St. Pauli erleben im Sinne von Lebensfreude, aber dann wird man das ja alles nachholen. Also, aber wann kommt dieser Bums? Und der Bums hat ja für euch oder für dich viel damit zu tun, verbessere mich, dass halt viele Touristen nach Hamburg kommen. Wie viel Prozent eurer Gäste sind Touristen normalerweise?
Ach, das sind schon, also 70% mindestens.
70%. Also wann ist Reisen wieder normal möglich und so?
Also ich denke auch, ich muss Olivia recht geben, ich glaube auch, dass die Menschen an sich einen großen Nachholbedarf haben werden. Dann ist Hamburg ein sehr begehrtes und beliebtes Reiseziel. Deshalb bin ich sehr positiv gestimmt, dass das alles wieder kommt. Ja, wir kennen alle das Dilemma im Moment. Es muss erstmal jeder ein Impfangebot haben. Dann, glaube ich, geht es wieder los. Ich nenne das auch gerade so ein bisschen Mallorca-Effekt. Vielleicht erleben wir den ja auch. Und der nächste Winter wird ganz anders als alle davor, weil die Menschen wollen wieder raus und wollen wieder reisen und kommen vielleicht auch dann wieder sehr zahlreich nach Hamburg, weil man in Hamburg wieder alles erleben kann, was so da ist. Da sage ich ja auch immer, wir sind ein Puzzlestein eines großen Ganzen und da gehört der Fischmarkt dazu, da gehört der Dom dazu, die Reeperbahn dazu, die Musicals, die Elbphilharmonie natürlich, Miniaturwunderland und ganz viele touristische Partner, die Hotellerie. Also wenn das alles wieder geht, wenn große Sachen wieder möglich sind in irgendeiner Form, geimpft, nicht geimpft, große Diskussion gerade. Meine Hoffnung ist tatsächlich, da wir jedes Jahr ab April in eine neue Saison gefühlt starten, wo wieder mehr Schwung reinkommt, kann ich eigentlich nur davon ausgehen, 21 gut zu überstehen, mit einem vielleicht sehr guten Herbst und Winter. Definitiv, denke ich, werden wir ab April wieder loslegen. Dann hängt es aber davon ab. Ich glaube, Flughafen hat gesagt, ab 25 hat man die Zahlen wieder erreicht von früher. Also es wird ein bisschen dauern, aber der besagte Bums von Olivia, den erhoffen wir uns alle sehr, sehr schnell. Und ja, vielleicht werden wir überrascht und er schneller da, als wir denken.
Ich finde es ja bewundernswert, dass ich bei Olivia fand, ist bei dir jetzt auch. Ihr habt euch eure Zuversicht, den Optimismus irgendwie erhalten, obwohl ihr eben halt viel, viel stärker getroffen seid von dieser Pandemie jetzt beruflich, als zum Beispiel, das haben wir neulich besprochen, als Journalisten. Journalisten haben sogar zum Teil profitiert von der Pandemie. Und es gibt auch andere, wenn sich About You, großer Hamburger Modehändler, der im Jahr 2020 zum ersten Mal mehr als 1 Milliarde Euro erzielt hat. Also es gibt da tatsächlich Gewinner und Verlierer. Wie habt ihr das, wie schafft man sich das, über so eine lange Zeit nicht zu verzweifeln?
Ich glaube, das wird einem ein bisschen mitgegeben von der Natur. Also ich glaube, wir werden nicht in dem, ich nenne das ja auch immer Dienstleistungsgewerbe, was wir tun. Wir wollen ja Menschen eine gute Zeit bereiten. Kurz, lang, wie auch immer. Auch meine Jungs und Mädels an Bord, die Schiffsführer, die das mit einer großen Leidenschaft machen. Genauso Olivia mit ihren Bars und auf der Reeperbahn. Das ist ja Lebensfreude, was wir vermitteln. Und das ist auch kein Beruf oder kein Job, sondern wir machen das ja Tag und Nacht quasi. Ja, man hat natürlich auch Momente, wo das nicht immer so fröhlich ist. Und ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt nur lachend durch die Straßen im Moment und sage, alles wird super. Es ist eine extreme Herausforderung. Aber weil wir das, was wir bisher gemacht haben und Hamburg ja das Aushängeschild für uns ist, wovon wir leben, haben wir einfach eine große Zuversicht, weil wir einfach daran glauben, dass das wiederkommt. Und wir wieder das machen dürfen, was hat Axel Strelitz letztens gesagt, hier der auf dem Kiez ja so viele Läden auch betreibt. Man will ja sein Leben wieder zurück. Und das können wir ja nur schaffen, wenn wir alle positiv nach vorne gucken und Ideen entwickeln und Sonstiges. Es werden auch von uns noch ein paar Sachen kommen, Lars. Das muss ich hier ein bisschen einwerfen. Also, weil ich habe mir jetzt Projekte angeguckt, die ich einfach auf den Weg bringen möchte, um auch Zuversicht zu verbreiten, weil es so wichtig ist. Ich könnte auch jammern, nur jammern bringt mir ja nichts so. Es wird in Kürze, wahrscheinlich ab dem Hafengeburtstag, eine kleine Radiosendung mit mir geben, die nennt sich Hubis Hafenschnack, die von der Gute-Leute-Fabrik produziert wird, wo ich mit Menschen um und am Hafen regelmäßig sprechen werde, ähnlich wie wir beide. Ich habe da ganz große Freude dran und denke einfach, man muss irgendwelche Ideen entwickeln, auch mit anderen Partnern zusammen. Auch das möchte ich kurz erwähnen. Wir haben, da der Hafengeburtstag ausfällt, hat mich LWC Michelsen, Feinkost, angesprochen. Also wir werden demnächst eine kleine Hamburger Hafenkiste auf den Markt bringen, wo Menschen ihre Sehnsucht nach Hamburg stillen können. Das heißt, die bestellen sich die Kiste online, kriegen ein paar Goodies und Leckereien und haben auch ein paar touristische Attraktionen mit drin, auf die Tradition hin, Kap San Diego, Rickmers, Barkassen, meine Stadtrundfahrt. Also das sind alles so Projekte, warum erwähne ich die? Weil mich die motivieren, weil ich denke, dann kommen wir auch alle wieder in Fahrt und damit kann man andere Menschen auch mitziehen vielleicht. Das ist halt zumindest meine große Hoffnung dazu. Ne? So, also woher es kommt, kann ich dir nicht sagen.
Du bist ja auch Präsident von Skal Deutschland, richtig? Immer noch? Richtig? Ja, oder nicht mehr?
Skal.
Skal, natürlich. Ist eine Touristenvereinigung. Auch im Moment natürlich da deine Rolle, vor allen Dingen erstmal zu sagen, Leute, es kommt wieder, weil da wird jetzt eine hohe Depression herrschen bei den Kolleginnen und Kollegen, ne?
Also das ist tatsächlich zu diesem Netzwerk, was weltweit stattfindet. Also ich glaube, über 100 Länder im Moment. In Deutschland sind 20 Clubs und ich bin auch der Präsident hier in Hamburg. Wir haben über 160 Mitglieder, alles Führungskräfte im Tourismus. Das heißt, wir haben dort alle oder viele Hoteldirektoren. Es ist der Chef vom Tourismusverband, Norbert Aus, der Präses ist Mitglied, Flughafenchef, Michael Eggenspieler und so weiter. Das heißt, ich bin eigentlich sehr nah dran bei den Menschen, die mir Dinge erzählen, auch in Zwiegesprächen, wie es denen gerade geht. Ich weiß zum Teil auch schon Dinge, die kommen werden, welche Hotels vielleicht nicht wieder öffnen werden und so weiter. Das ist wirklich eine harte Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was versuche ich da? Meinen Optimismus auch da hineinzubringen und sagen, wir müssen irgendwie nach vorne gucken. Es wird wieder was passieren. Es wird Veränderung geben. Das wird nicht immer schön sein, aber am Ende werden wir natürlich hoffentlich gut aus der Nummer herauskommen. Und wir machen jetzt mit Skal Hamburg zum Beispiel, bleibt uns ja auch nicht nichts anderes übrig, als Zoom-Meetings zu machen und gute Gastredner zu finden. Also wir hatten tatsächlich vorletztes Mal Norbert Aust. Jetzt war es ja auf der Heide von der Messe. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir im Mai unseren Wirtschaftssenator Michael Westhagemann begrüßen dürfen in dieser Runde, um einfach einen Austausch zu haben. Wir verlangen nicht, dass man uns den Ausweg bereitet und sagt, wo geht die Reise hin? Wie will man das denn verlangen von wem? Aber sich auszutauschen und wie sieht vielleicht der Wirtschaftssenator die Situation gerade? Was kann man noch bedenken? Welche Fragen gibt es gerade? Das ist einfach so ein bisschen Lichtblick für alle, die wir in dieser Branche, die wir am härtesten getroffen sind.
So sieht's absolut aus. Weil ja auch immer die Ansage war von der Politik, alles, was jetzt nicht irgendwie nötig ist und damit auch alles, was irgendwie Spaß macht, das findet jetzt erstmal nicht statt. Ich finde, das ist ja so, wenn man sich diese Erkenntnis mal vorstellt, dass man sagt, ja, alles, was lebenswichtig ist, das gibt es, den Supermarkt, den Apotheker, den Arzt, aber alles, woran man Freude hat, das gibt es halt nicht. Und da wurde ja auch immer gesagt, und das ist auch immer das, was zuletzt öffnet. Und das fand ich jetzt mal so eine deprimierende, also da nehme ich lieber eine Ausgangssperre 4 Wochen, egal. Aber dieses Gefühl, uns wird verboten, was Spaß macht, aus gutem Grund vielleicht, das ist irgendwie eins, was einen betrübt und was natürlich dann deine Branche komplett trifft, weil da geht es nur um Spaß.
Man muss natürlich dazu sagen, uns ist natürlich allen bewusst, dass diese Dinge, die jetzt, diese Regeln, die wir einhalten müssen, dass die nötig sind. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es ist ja nicht so, dass wir alle hadern und sagen, um Gottes Willen, warum und überhaupt. Also uns ist schon auch bewusst, dass diese Pandemie eine große Herausforderung ist und dass einfach Dinge nötig sind, um dieser Geschichte Herr zu werden. Es dauert ein bisschen lange, das muss ich zugeben. Und der Hauptappell ist natürlich jetzt, dass wir alle hoffentlich überleben. Das sieht soweit bei vielen gut aus, aber viele haben auch persönlich natürlich Angst und sonst was. Und natürlich, ich finde, zu einem lebenswerten Leben gehört natürlich dieser Spaß und die Freude dazu und dieses Erleben von Menschen und Kontakt und sozial miteinander umzugehen. Das ist halt im Moment gerade nicht möglich und das ist schon sehr lange. Da muss man sich rüberhangeln. Ich weiß da auch keinen Ausweg. Ich möchte keinen, weil wir bei Entscheider sind, ich möchte nicht den Job von Herrn Tschentscher im Moment haben oder des Gesundheitsministers in Berlin oder sogar Frau Merkel. Diese Entscheidung zu treffen für eine Gesellschaft, für ein Land, finde ich, ist eine unheimliche Herausforderung. Und man kann darüber streiten, ob alles richtig oder was falsch war. Ich wüsste nicht, wie ich es entscheiden. Ich bin froh, dass ich meine Entscheidung in meiner Firma bisher relativ gut hingekriegt habe.
Hattest du in dieser ganzen Phase einmal oder zweimal den Gedanken, oh, wäre ich doch nur ein Angestellter wie vorher?
Ja, ich muss zugeben, das kam schon mal auf. Das war eine Phase Ende letzten Sommers. Da waren wir schon wieder geöffnet. Dann kamen die ersten Möglichkeiten von Hilfen und dann habe ich fiel von mir so einiges ab und dann merkte ich plötzlich, boah, krass, ist schon alles echt eine harte Nummer. Und dann dachte ich so, ja, jetzt Kurzarbeitergeld beziehen ist zwar nicht schön, aber du musst dir auch keine Gedanken machen, großartig. Klar, die haben auch ihre Sorgen in den Familien, aber ich sage mal, eine Verantwortung zu übernehmen für andere und für diverse Familien zu stehen und das hoffentlich richtig zu machen, ist schon auch etwas, was einen fordert. Aber das ging auch wieder schnell vorbei. Also man ist ja sich seiner Aufgabe bewusst und ehrlich gesagt bin ich, glaube ich, in dieser Zeit auch ein bisschen gewachsen in meiner Person und mit den Entscheidungen und toi, 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 ich würde sagen, vieles davon war bisher richtig.
Hubert, man könnte tatsächlich noch stundenlang mit dir sprechen. Die Stunde ist schon, das ist also, das, ich glaube, das mit der Radiosendung ist, wo wird das, wird aber auch immer, das heißt, du wirst jetzt eigentlich ein Konkurrent von mir. Ich
Nein, ach ich.
baue hier wieder einen Konkurrenten auf. Auch das noch.
Nein,
Auch das noch.
das würde ich so nicht sehen. Aber ich habe schon lange die Idee gehabt, und die Hafenleute sollten sich auch mal austauschen. Sobald wir da mehr wissen, das wird im Detail gerade zusammen geflickt, so sage ich mal, wird es alle 2 Wochen eine Kleinigkeit geben, wo ich diese Menschen befrage. Und was ich ganz spannend finde, ich darf Fragen stellen an vielleicht einen Hafenlotsen oder einen Hafenmakler oder irgendjemand, der dort vielleicht ein Fischbrötchenbude betreibt.
Aber
Weil ich dann.
das wäre eine kurze Sendung, weil die Menschen, die ich aus dem Hafen kenne, die meisten,
Ja, die
sind jetzt nicht besonders, finde ich. Also da ist
redselig.
sind so einfaches, wie geht's? Ja.
Jo, geht,
Jo,
passt
moin
schon
und
so
so.
ungefähr.
Das irgendwie.
Das wird meine Aufgabe sein, das hoffentlich rauszukitzeln. Also ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere da auch Spaß dran hat und wir da so einen kleinen Einblick geben können, wie diese Hafenwelt generell funktioniert, außer die Klischees, die wir alle kennen.
Wie war es denn für dich eigentlich als Österreicher, als junger Mann, als jemand, der nicht aus der Branche kommt, in dieser Hafenwelt einzutauchen? Da gibt es ja den schönen Satz von, ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, irgendwie der Hafen und St. Pauli sind schon sehr konservativ. Also man denkt immer, St. Pauli, buntes, schrilles Dings, ja, aber auch der Hafen, große, weite Welt, aber es ist ja eher so, ne, so nach dem Motto, ist dein Vater, war der auch Reeder oder hat er auch schon als Hafenlotse gearbeitet? Also, du verstehst, was ich meine, und dann kommt einer,
Ja.
also du kannst es besser erklären als ich, allein schon von außen nach Hamburg zu kommen. Ich komme aus Harburg und das war für viele Leute schon, oh Gott, wo kommt der denn her? Muss mich immer schon erklären, als Österreicher aus den Bergen. Wie schwer war es, im Hafen anzukommen und ernst genommen zu werden?
Das war schon auch ein Weg. Also, wie vorhin schon erwähnt, das war natürlich auch ein bisschen jugendliche Naivität, das ich einfach gemacht habe. Und habe mich da, glaube ich, durch Ehrgeiz und Energie, ich habe halt Leistung gebracht. Und das ist, glaube ich, was nach wie vor in Hamburg vor allem zählt. Und das war in den ersten Jahren nicht so einfach. Es gab auch einen Schiffsführer, der mir das Du erstmal verweigert hat, weil er sagt, nee, wir wollen erstmal gucken, wie lange das mit dir geht. So, ja, so. Das hat sich dann gelegt.
Ja, okay. Weil im Hafen duzt
Ja.
man sich, ne? Normalerweise duzt man sich im
Genau.
Hafen, oder? Ja.
Der ältere Herr, Kollege damals, Schiffsführer, meinte, ist ein bisschen vorsichtiger. Das hat sich schon ergeben. Naja, und ich habe dann einfach mein Ding so ein bisschen gemacht. Und ich glaube heute, ich kann mit vielen der Kollegen auch wirklich gut sprechen. Man tauscht sich auch aus, gerade in der jetzigen Situation ab und an. Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ich würde mir ja auch nie anmaßen. Ich bin zwar für mich in Hamburg sehr, sehr gut angekommen. Und ich kann mittlerweile auch Stadtteile gut einordnen. Meine erste Wohnung war 4 Jahre lang in der Eppendorfer Landstraße. Da habe ich natürlich ein ganz anderes Wahrnehmungsgefühl gehabt von der Stadt, als ich dann auf St. Pauli unterwegs war und so weiter. Dann muss man auch dazu sagen, dass ich und mein Partner Norbert, ich natürlich sowieso dann als bunter Vogel, da war ich dann ganz überrascht unten auch an den Landungsbrücken. Das war so ein bisschen meine Sorge, dass man vielleicht auch als Schwuler da unten nicht so angenommen wird. Aber das, muss man ganz ehrlich sagen, war da viel einfacher als an manch anderer Stelle. Das ist aber auch 30 Jahre ungefähr her. Heutzutage sowieso einfacher. Es war ein längerer Weg, um sich dort zu behaupten. Aber da ich einfach Bock drauf hatte, das zu tun, hat mich das nicht untergekriegt. Ist das jetzt richtig? Ja. Also ich habe ja hier auch irgendwo angegeben, man muss ja auch Gegenwind aushalten können. Der war anfangs ein bisschen stärker, als er vielleicht jetzt ist, zumindest da
Das
unten in
erzählen,
der
das
Gemeinschaft.
erzählen, ich glaube, das erzählen aber alle, die nach Hamburg kommen. Das ist ganz, ganz normal. Dann vielleicht letzte Frage: Wo ist es denn jetzt schöner? Eppendorfer Landstraße oder St. Pauli?
Also, das mache ich jetzt diplomatisch. Ich habe immer gesagt, und das hat nichts mit Corona, mit irgendwas zu tun, jeder Stadtteil und jede Ecke hat ja so einen gewissen eigenen Charme und seinen Kiez. Und ich fand Eppendorfer Landstraße damals toll. Ich finde, Reeperbahn St. Pauli ist unheimlich wichtig. Da wollen wir alle hin. Und vielleicht sind es auch die Stadtteile, die gerade ein bisschen mehr die Leute anziehen, wo ein bisschen mehr Grün ist. Ich bin auch ganz viel in Rothenburgsort unterwegs zurzeit und in Hamm und finde das großartig, auch Hafen City. Also da hat jede Ecke hat ihren Charme und ich glaube, da tut keiner dem anderen weh.
Heiko, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Und hoffen wir, dass es bald wieder richtig Bums macht auf St. Pauli und überall.
Das hoffe ich ebenfalls, mein lieber Lars. Hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.